Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hennig.
Und ich bin Christoph Pellinger.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessantesten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Folge 48. Wir nehmen am 23.08.2023 auf. Mittwochabends ist es. Recht spät, weil ihr habt schon gehört, wir haben eine weitere neue Stimme hier. Serafin ist im Urlaub. Annika ist leider erkrankt und jetzt haben wir die Krankheitsvertretung der Urlaubsvertretung hier, Christoph Pellinger. Geil, dass du so spontan eingesprungen bist.
Gerne, macht Spaß, mal dabei zu sein.
Cool. Also, ich würde sagen, du stellst dich einfach kurz vor und dann machen wir dasselbe Schema wie in den anderen Folgen auch.
Ja, vielen Dank, Philipp. Wie gesagt, Christoph Pellinger mein Name. Ich habe Physik studiert und bin seit 2011 an der FFI tätig. 2016 durfte ich meine Promotion an der TU München zum Mehrwert funktionaler Energiespeicher aus Akteurs- und Systemsicht abschließen. Im Anschluss war ich ebenfalls an der FFE zuständig für die strategische Projektentwicklung und seit 2 Jahren bin ich im Geschäftsführungsteam der FFE.
Super. Und heute eben auch Podcast-Host. Eine Besonderheit haben wir heute noch. Wir sprechen ins selbe Mikrofon, weil die anderen Mikrofons, die wir besitzen, im Umlauf sind. Eben bei Serafin und bei Annika. Wir hoffen, dass es trotzdem gut verständlich ist und entschuldigen vielleicht den etwas höheren Hall oder den Geräuschpegel. Wir starten mit Hausmeldungen. Wir hatten einen kleinen Hinweis noch über LinkedIn, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass zum Thema Wärmeregister, das Serafin und Annika in der letzten Folge angesprochen hatten, natürlich auch einen gewissen bürokratischen Mehraufwand mit sich bringt. Daten zu sammeln, ist erstmal ein Aufwand nötig. Das ist immer so. Aus Erfahrung können wir sagen, dass Daten aber Grundlage für viele Chancen sind und politische Entscheidungen, genauso wie Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle darauf aufbauen können und eben enorm wichtig sind. Ein System kann man nur verstehen bzw. steuern aus politischer Sicht, wenn man es auch sehen kann.
Eine weitere kleine Hausmitteilung betrifft eine Korrektur zu einer Aussage in der letzten Folge. Dort hieß es, Deutschland habe zum ersten Mal mehr Energie importiert als exportiert. Gemeint war natürlich mehr Strom importiert als exportiert und nicht Energie. Deutschland ist ein großer Energieimporteur. Hierzu zählen natürlich Elemente wie Rohöl, Erdgas und so weiter.
Genau, und beim Thema Strom ist es eben ein bisschen was Besonderes oder zumindest nicht ganz so offensichtlich, dass Deutschland hier mehr importiert und eine interessante Auswertung hat die Kollegin Luisa Wassmeier, auch von der FFE, gemacht. Den Link packen wir mal in die Shownotes. Da hat sie analysiert, aus welchen Ländern der Strom importiert wird. Zum größten Anteil Dänemark. Frankreich zum Beispiel liegt hier nur an 4. Stelle. Und gleichzeitig hat sie geschaut, wohin denn der Strom exportiert wird aus Deutschland. Da liegt Frankreich beispielsweise an 1. Stelle. Genau, da schaut sie verschiedene Dimensionen an. Gerne mal reinschauen, wenn euch das näher interessiert. Aber dann starten wir in die richtigen Nachrichten. Wir beginnen mit den nationalen Nachrichten. Der Expertenrat für Klimafragen hat seine Stellungnahme zum Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung veröffentlicht. Kurz zum Hintergrund, warum tun sie das? Laut dem Klimaschutzgesetz ist die Bundesregierung dazu verpflichtet, Sofortprogramme aufzusetzen, wenn sie die Sektorziele in den jeweiligen Sektoren nicht erreichen. Das müssen dann die Ministerien tun. Der Expertenrat hat laut dem Klimaschutzgesetz die Aufgabe, diese Programme dann zu prüfen und zu schauen, ob sie denn ausreichen. Dabei handelt es sich jetzt um das jetzige Klimaschutzgesetz. Es ist ja eine Novelle auf dem Weg, aber nichtsdestotrotz gilt noch das jetzige. Die Bundesregierung hat jetzt, wie wir wissen, nicht jeweils ein Programm für den Verkehr und Gebäude aufgesetzt, sondern ein gesamtheitliches und hat gesagt, die beiden einzelnen Programme gehen in diesem gesamtheitlichen Programm auf. Das hat sich jetzt dieser Rat angeschaut und Ergebnis ist, aus Sicht des Expertenrates fehlt es hier an einem zusammenhängenden und schlüssigen Gesamtkonzept. Die einzelnen Maßnahmen reichten nicht aus. Wir haben sowohl das Klimaschutz-Sofortprogramm als auch die Meinung des Expertenrats verlinkt.
Genau, Philipp. Und er merkt auch noch eine mangelnde Datenlage an. Da sieht man mal wieder, Daten sind wichtig, um auch eine fundierte Entscheidung dann treffen zu können und ein gutes Monitoring durchführen zu können. Des Weiteren wurde der Projektionsbericht 2023 veröffentlicht durch das Umweltbundesamt, das diesen bei den Instituten Öko-Institut, Fraunhofer ISI, IRES, GmbH und Thünen-Institut in Auftrag gegeben hat. Der Bericht analysiert die aktuelle Klimaschutzpolitik und berechnet, ob aktuelle Maßnahmen für die Zielerreichung reichen werden. Also sehr ähnlich zu der vorhergehenden Nachricht. Auch hier ist das Ergebnis, dass die Klimaziele bis 2030 und 2045 ohne zusätzliche Maßnahmen gefährdet sind. Die Gesamtlücke hat sich zwar im Vergleich zum letzten Bericht 2021 um 70% reduziert, beträgt aber immer noch 331 Megatonnen im Jahr 2030. Was wurde gemacht? Es wurden insgesamt zwei Szenarien berechnet. Einmal das Mitmaßnahmen-Szenario, kurz MMS. Das berücksichtigt die zum jeweiligen Modellierungsbeginn gültigen Maßnahmen. Und in dem zweiten Szenario, das ist mit weiteren Maßnahmen-Szenario, MWMS abgekürzt, gehen zusätzlich zu den Maßnahmen des MMS bereits konkrete geplante, jedoch nicht implementierte Maßnahmen ein. Die zukünftigen Emissionsminderungen dieses Szenarios sind abhängig vom politischen Willen, geplante politische Maßnahmen umzusetzen. Wen das näher interessiert, wir packen wieder den Link in die Shownotes.
Genau, also die 70%, die sich die Gesamtlücke seit dem letzten Bericht reduziert hat, ist ja quasi zeigt die Bemühen der Bundesregierung, aber eben nicht ausreichend. Apropos Bundesregierung, wir haben vier Gesetze dabei, die in den letzten zwei Wochen durchs Kabinett gegangen sind. Da gehen wir jetzt mal auf jedes der Gesetze ein. Beginnen mit dem Solarpaket. Solarpaket 1 ist jetzt die gesetzliche Umsetzung der Solarstrategie. Ich glaube, die hatten wir vor 4 oder 6 Wochen. Großes Ziel der Solarstrategie ist es, den Ausbau der Solarenergie zu beschleunigen. Und da sind eine ganze Reihe von Maßnahmen drinnen. Ich pick mal zwei raus. Es ist beispielsweise eine neue Ausschreibung geplant für Agri-Floating-PV, für Moor-PV und Parkplatz-PV. Also die Ausschreibungen kennen wir von Freiflächen-PV oder Offshore-Wind. Hier soll es eben eine zusätzliche für diese Sonder-PV-Formen geben und jedes Jahr bis zu 3 Gigawatt erreichen. Das andere Thema, das ich anspreche, ist das Thema zum Balkon-PV. Wird sicherlich einige interessieren, die ja 2 Panels auf dem Balkon liegen haben. Hier soll eine deutliche Entbürokratisierung stattfinden. Beispielsweise muss man diese PV-Panels jetzt nicht mehr beim Netzbetreiber anmelden. Der Eintrag ins Marktstammdatenregister soll deutlich vereinfacht werden. Nur noch wenige einfache Daten sollen hier eingetragen werden. Und der rückwärts drehende Zähler soll zumindest geduldet werden. Außerdem stehen dann Vereinfachungen zum Mieterstrom drinnen oder auch Repowering von PV-Aufdachanlagen sollen deutlich einfacher realisiert werden können und vieles mehr.
Neben der zentralen Bedeutung des PV-Ausbaus für eine erfolgreiche Energiewende hat auch die Bundesregierung nun die Wärmeplanung konkretisiert. Und zwar hat sie einen Entwurf für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze beschlossen. Es geht hier um die kommunale Wärmeplanung. Es heißt dort drinnen, dass der Ausbau der Fernwärme und die Dekarbonisierung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung für die Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes von herausragender Bedeutung sind. Ja, das ist auf jeden Fall von sehr großer Bedeutung. Es hat tatsächlich auch sehr große Wellen geschlagen, dieser zweite Entwurf. Über 60 Stellungnahmen wurden abgegeben, also wirklich eine sehr sportliche Angelegenheit, mit der man sich hier auseinandersetzen muss. Warum ist es so? Naja, der Gesetzesentwurf sieht die Verpflichtung der Länder vor, sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet bis zum 30.06.2026 für Großstädte beziehungsweise bis zum 30.06.2028 für Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohner Wärmepläne erstellt werden. Mit diesem Gesetz wird darüber hinaus das Ziel festgelegt, dass bis zum Jahr 2030 die Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral erzeugt werden soll. Insgesamt global in Deutschland. Bestehende Wärmenetze müssen bis 2030, also jetzt auf das einzelne Fernwärmenetz gesehen oder auf das einzelne leitungsgebundene Wärmenetz gesehen, bis 2030 mindestens zu 30% und bis 2040 zu 80% mit Wärme, die aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbaren Abwärme hergestellt wurde, gespeist werden. Für neue Wärmenetze wird ein Anteil von 65% festgelegt.
In der Diskussion zum GEG ist dieses Gesetz ja immer wieder genannt worden und es wurde die Wichtigkeit betont, weil es für Bürger oder für diejenigen, die halt jetzt nicht wissen, was sie einbauen sollen, kommt die Fernwärme oder nicht, wichtig, weil hier werden die Kommunen dazu verpflichtet, schnell Wärmeplanungen vorzulegen und da können die Bürger reinschauen und sehen, naja, Wärmenetz kommt oder eben nicht. Das dritte Gesetz, das durchs Kabinett ging, trägt den Namen Gesetz zur Änderung des Mess- und Eichgesetzes. Da geht es um die Beschleunigung der Digitalisierung, es geht um Smart Meter. Smart Meter fallen bisher unter die allgemeinen Anforderungen des Mess- und Eichrechts. Und diese allgemeinen Anforderungen passen jetzt nicht, so wie ich es verstanden habe, immer auf Smart Meter und deswegen sollen die angepasst werden, es soll vereinfacht werden.
Genauso ist es, Philipp. Bislang gelten für Smart Meter Gateways die Anforderungen des Mess- und Eichrechts. Es gelten aber noch zusätzliche Gesetze, wie beispielsweise das Messstellenbetriebsgesetz und die technischen Richtlinien und Schutzprofile des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik, kurz BSI. Und die stellen bereits besondere Anforderungen an die Datensicherheit und deren Überwachung. Deswegen sagt das Gesetz, es sei sinnvoll, dass die Smart Meter Gateways von bestimmten, insbesondere die Digitalisierung betreffenden Anforderungen des Mess- und Eichrechts auszunehmen.
Dann kommen wir zum vierten Beschluss. Es geht um den Klima- und Transformationsfonds.
Stimmt, der Klima- und Transformationsfonds. Der speist sich unter anderem aus den Einnahmen der nationalen CO2-Bepreisung und des europäischen Emissionshandels. Auf der einen Seite soll der nationale CO2-Preis steigen, worüber Einnahmen von insgesamt 11 Milliarden im Jahr 2024 erzielt werden sollen. Das sind 2,3 Milliarden mehr als im Jahr 2023. Da fragt man sich jetzt, warum steigt das denn? Naja, eigentlich wurde der CO2-Preis, der nationale, 2022 auf einem Wert von 30 Euro pro Tonne eingefroren aufgrund der großen Ausschläge der Gas- und Strompreise. Jetzt, nachdem sich die Lage hier etwas beruhigt hat, kehrt man 2024 auf den ursprünglichen Pfad zurück und kommt somit auf 45 Euro pro Tonne für das Jahr 2024. Das war der nationale CO2-Preis. Natürlich haben wir noch den europäischen Emissionshandel. Hier erwartet man nun Einnahmen von 8,2 Milliarden Euro. Das sind etwa 900 Millionen Euro mehr als im Jahr 2023. Im Jahr 2024 liegen die gesamten Programmausgaben des Klima- und Transformationsfonds allerdings deutlich höher, bei ca. 57,6 Milliarden Euro und somit um 21,6 Milliarden Euro über den Sollausgaben des Jahres 2023. Besonders spannend, wo liegt der Förderschwerpunkt? Hier betrifft es auch wieder den Gebäudebereich, insbesondere die Sanierung und den Neubau, der mit 18,9 Milliarden Euro gefördert wird. Es geht vor allem im Zuge des GEGs darum, Heizungsbesitzer zu entlasten, insbesondere die unteren Einkommensgruppen, denn es gibt ja hier neue Vorgaben für den Einbau neuer Heizungen. Der zweite große Posten neben dem Förderschwerpunkt Gebäudebereich ist die EEG-Umlage, die mit 12,6 Milliarden zu Buche schlägt.
Genau, und es ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, dass dieser Klimatransformationsfonds jetzt nicht durch dieses Gesetz oder diesen Beschluss gegründet wird. Den gibt es schon eine ganze Weile. Was jetzt neu ist, so habe ich es verstanden, ist, dass der Anstieg des nationalen CO2-Preises wieder auf den ursprünglichen Anhebungspfad zurückgeführt wird. Und dadurch entstehen sich Mehreinnahmen, um diese ganzen Ausgaben zu tätigen. Und da wollten wir jetzt nochmal zusammenfassen, welche Ausgaben das denn sind. Spannend ist auch, dass das Klimageld, das jetzt stark diskutiert wird, auch aus diesem Topf gezahlt werden soll. Genau, wir sehen, es ist schon viel Geld verbucht. So viel würde gar nicht übrig bleiben.
Wir haben auch wieder ein paar europäische Nachrichten mit dabei. Es geht wieder um den CO2-Preis. Und zwar bewilligt die EU die Milliardenentlastung für die Industrie. Was steckt dahinter? Die energieintensive Industrie erhält seit 2021 eine Entlastung von der nationalen CO2-Bepreisung in Deutschland. Ziel hinter dieser Maßnahme ist natürlich, das Abwandern der Industrie zu verhindern. Und die Entlastung, die hier möglich ist, beträgt zwischen 65% und 95% der Kosten, die aufgrund der nationalen CO2-Bepreisung entstehen, wobei hier die Unternehmen in Vorleistung gehen müssen. Besonders spannend ist die Pflicht, die damit einhergeht, wenn ich eine Entlastung haben möchte, dass ein Teil der Erstattung auch wirklich in Effizienzmaßnahmen umgesetzt wird. Seit 2021 besteht es aber auf der EU-Ebene, war diese Beihilfe noch nicht abschließend beschlossen.
Zweite europäische Nachricht betrifft den CBAM. CBAM ist der Carbon Border Adjustment Mechanism und wir hatten ihn schon öfters in den Folgen, nochmal ganz kurz. Es ist wie ein Zoll für CO2. Er soll jetzt quasi die kostenlosen Zertifikate, die den energieintensiven Unternehmen bisher im ETS zugestanden wurden, ablösen und diese energieintensiven Unternehmen schützen, dadurch, dass Waren, die nach Europa importiert werden, bezollt werden. Und das abhängig vom CO2-Fußabdruck, die diese Waren mitnehmen. Da gab es vor ein paar Monaten eine Verordnung zur Schaffung dieses CBAMs von der Kommission. Und in dieser Verordnung stand recht überraschend, dass jetzt schon im Oktober, 1. Oktober 2023, Berichtspflichten für Unternehmen gelten, die solche energieintensiven Produkte importieren. Was noch ein bisschen offen blieb, war, was genau muss in diesen Berichten drinnen stehen und die Kennzahlen, die genannt wurden, da war nicht klar, wie man die ausrechnen soll. Das wird jetzt spezifiziert. In der Durchführungsverordnung steht drinnen, genau wie diese Berichte geschrieben werden sollen. Und die Kommission bietet jetzt auch mehrere Webinare an. Es betrifft ja die Produktgruppen Zement, Aluminium, Düngemittel, Strom, Wasserstoff, Eisen und Stahl. Wir packen mal einen Link der IHK Karlsruhe in die Shownotes, weil da die Beschreibung der Durchführungsverordnung recht gut dargestellt ist und vor allem diese Links zu den Webinaren findet ihr dort und auch die Originaltexte selbst.
Natürlich ist man immer unzufrieden, wenn man eine Vorgabe für die Erstellung eines Berichtes bekommt und nicht weiß, wie man gewisse Maßnahmen bewerten soll. Vor allem auch noch, wenn es einen gewissen Rechtscharakter hat. Typisch mittlerweile könnte man fast sagen, wir haben es auch im Rahmen des Sustainable Financial Frameworks gesehen, hier werden auch gewisse Reporting-Pflichten erhoben. Und es ist aber bei weitem noch nicht klar an vielen Stellen, wie gewisse Kennwerte genau zu erheben sind.
Gut, das war's jetzt von europäischen und allgemein Politik-News. Wir gehen weiter zu den Ausschreibungen.
Genau, die BNetz A hat die Ausschreibungsergebnisse zu den Solarparks veröffentlicht und die bricht abermals Rekorde. Die letzte Ausschreibung war wieder stark überzeichnet. Nur 25 90% der Gebote erhielten Zuschläge im Rahmen der Ausschreibung. Die Zuschläge lagen deutlich unter der Gebotsgrenze von 7,37 Cent pro Kilowattstunde und es stellte sich ein gewichteter Zuschlagswert von 6,4 Cent pro Kilowattstunde ein. Wenn wir uns daran zurückerinnern, wie niedrig dieser Wert bereits mal war, der lag deutlich unter 5 Cent, dann ist selbst der Wert, der letztes Jahr als Gebotsobergrenze mit 5,3 Cent pro Kilowattstunde aufgerufen wurde, noch relativ hoch.
Also das heißt, 75% jeder dritte von vier Personen hat auf sein Gebot keinen Zuschlag bekommen. Jetzt haben sie natürlich die Möglichkeit, noch außerhalb der Ausschreibungen ihre Parks zu bauen. Aber das ist schon eine krasse Zahl. Also du hast ja gesagt, letztes Jahr lag die Gebotsobergrenze bei 5,3 Cent. Jetzt liegt es hier wieder bei 7,37. Und das war gerade die Neuerung durch das neue EEG. Man hat durch die Kostensteigerung auch bei den Investitionskosten der erneuerbaren Energieanlagen reagiert, hat den Projektierern höhere Gebote zugestanden. Und das kann sein, dass eben da im letzten Jahr Projektierer Angebote zurückgehalten haben und jetzt in diesen neuen Ausschreibungen in diesem Jahr der Run einfach höher ist. Das ist aber auch nur eine Erklärung. Gibt sicherlich auch andere Gründe, warum der Andrang so hoch ist. Nächste Nachricht. Wir haben ein neues Gaskraftwerk im deutschen Kraftwerkspark. Nur ganz kurz. Es ist ein Gaskraftwerk Irsching 6. Ist kein Kraftwerk, das jetzt seinen Strom am Markt zur Verfügung stellt, sondern es ist ein Gaskraftwerk, das als besonderes netztechnisches Betriebsmittel in Betrieb geht. Und das heißt, dass es seine Kapazitäten jetzt vor allem dem Engpassmanagement zur Verfügung stellt.
Damit haben wir schon am Standort Irsching zwei besondere Kraftwerke mit Irsching 5, eines der modernsten und effizientesten GUD-Kraftwerke überhaupt. Und jetzt daneben noch eigentlich ein einfaches Gaskraftwerk, aber aufgrund der Nutzung oder der primären Nutzung durch die Netzbetreiber als besonders technisches Betriebsmittel auch noch ein Unikum an dieser Stelle. Eine Idee, die vielen Forschern schon lange im Kopf herumgeistert, ist grünes Eisen zu produzieren über Direktreduktion mittels Wasserstoff. Jetzt ist die weltweit größte Direktreduktionsanlage mittels Wasserstoff mit dem schönen Namen Geist in Betrieb gegangen. Zwar weltweit die größte, aber die Anlage wird pro Stunde nur eine halbe Tonne Grüneisen produzieren. Es handelt sich also noch um eine Pilotproduktion, aus der noch viel zu lernen sein wird.
Das soll es gewesen sein mit den Nachrichten. Wir haben heute noch 5 Lesetipps dabei. Die erste ist auch kein Lesetipp, sondern eher ein Hinweis. Bei uns im Unternehmenschat ist ein Link aufgetaucht von einer Plattform, die Anbieter und Nutzer oder Verbraucher von PPAs zusammenbringen soll. Den Link haben wir mit aufgenommen, weil es bekanntlich für kleinere Unternehmen wirklich schwierig ist, an PPAs zu kommen. Und solche Initiativen könnten hier vielleicht für Besserung sorgen. Das ist die Plattform PowerMatch und wird ja so eine Art Börse sein. Börse für PPAs.
Ein weiterer Tipp betrifft den GEE Energy Lunch, die Gesellschaft für Energiewirtschaft und Energiepolitik. Führt Online-Diskussionsrunden mit namhaften Gästen zu aktuellen energiewirtschaftlichen Themen einmal im Monat durch.
Hier vielleicht der kleine Transparenzhinweis. Unser Kollege André Gominski ist hier im Vorstand von dieser Gesellschaft. Als dritten Lesetipp haben wir einen Überblick von energiesystemrelevanten Technologien von der IEA. Das sind, glaube ich, 550 Technologien, die wir brauchen für eine erfolgreiche Energiewende. Eine sehr gelungene Datengrundlage, gerne mal reinschauen. Man sieht allerhand beispielsweise den TRL, also den Technology Readiness Level.
Und der vierte Lesetipp betrifft eine Studie, die im Rahmen des METES3-Projektes erstellt wurde. METES, das ist das Energiesystemmodell, das von der Europäischen Kommission für evidenzbasierte politische Entscheidungen verwendet wird. Die Studie lautet auf den Titel The Impact of Industry Transition on a CO2-Neutral European Energy System und wurde von den Kollegen des Fraunhofer ISI erstellt. Hauptziel der Studie ist ein tieferes Verständnis für mögliche Pfade zur Dekarbonisierung der Industrie und der resultierenden Energieverbräuche sowie die Auswirkungen auf das gesamte europäische Energiesystem zu erlangen.
Als letzten Lesetipp haben wir den Bericht über die Arbeit der PKNS, also der Plattform Klimaneutrales Stromsystem, dabei. Diese Plattform beschäftigt sich mit der Erneuerung des Strommarktdesigns. Wir hatten in Folge 32 einen ganz hervorragenden Gast, Christoph Maurer, der uns erklärt hat, was jetzt genau die Stellschrauben eigentlich am Strommarktdesign sind, wo es hakt und wie man das lösen kann oder diskutierte Lösungsansätze. Diese Plattform ist eingesetzt von der Bundesregierung und es liegen einige Hoffnungen darauf, dass hier ein paar Ergebnisse rauskommen, wohin es denn mit unserem Strommarktdesign hingehen soll. Es ist jetzt ein Zwischenbericht, ein sehr ausführliches Protokoll für Leute, die im Thema sind, aber sicherlich interessant. So, das war's für heute. Danke, Christoph, dass du da warst, dass du so spontan eingesprungen bist.
Sehr gerne, Philipp.
Haben wir was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.